Episode 202. Anforderungen für das A-Muster machen wir nicht. Das ist zu aufwendig. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. In dieser Episode wirst du erfahren, warum die Erhebung von Anforderungen schon vor dem ersten Prototyp Sinn ergibt und wie sich dies positiv auf das Projekt auswirkt. Ja, Anforderungen für das A-Muster machen wir nicht. So oder ähnlich hast du es vielleicht auch schon mal gehört in einem von deinen Projekten, wo ihr ja loslaufen sollt, wo ihr Anforderungen erheben sollt oder wo ihr überhaupt erstmal planen sollt, was gemacht wird. Und dann kommt von dem ein oder anderen Teammitglied die Aussage, Anforderungen vor dem A-Muster zu erheben, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Warum sollen wir das tun? Das ist erstens viel zu aufwendig, zweitens bringt uns das nichts, ich muss doch erstmal überhaupt sehen, wie das A-Muster aussieht, um dann vielleicht dort weitere Anforderungen oder andere Anforderungen zu definieren oder zu ableiten. Mir ist das in den letzten Wochen einmal über den Weg gelaufen und ich habe das auch schon öfter im früheren Projekten gehört. Anforderungen zu erheben ist immer irgendwie so, ja, mit so einem bisschen Angst oder ich habe keine Lust, das zu tun, Gefühl behaftet. Und dann schiebt man diese ganze Anforderungserhebung immer so vor sich her. Und da möchte ich heute gerne mal eine Lanze brechen und sagen, nein, Anforderungen zu erheben in einem frühen Stadium und am besten auch schon vor dem A-Muster oder vor dem ersten Prototypen. Wenn man nicht aus der Automobilbranche kommt, ist das A-Muster ja nicht unbedingt gegeben oder bekannt. Also vor dem ersten Prototypen Anforderungen zu erheben, das ist aus meiner Sicht durchaus sinnvoll. Und aus diesem Grund ja, möchte ich hier heute mal etwas darüber erzählen, warum es denn Sinn ergibt. Wie habe ich die Episode aufgebaut? Ich möchte euch zuerst einmal sagen, warum Entwicklungsteams der Meinung sind, keine Anforderungen für einen A-Muster oder einen Prototypen erheben zu müssen. Ich möchte darauf eingehen, welche Konsequenzen daraus folgen, wenn man das nicht tut in den frühen Stadien. Und dann möchte ich auch nochmal darauf eingehen, wie die Umsetzung dieser Erhebung und auch dann der Realisierung der Anforderungen im Projekt dafür sorgt, dass zuverlässig und nachvollziehbar die neuen Features dort eingebaut werden können. Abschließend tue ich die Folge dann mit einem kurzen Fazit, sodass du dann nochmal die Zusammenfassung bekommst, worüber ich hier gesprochen habe. Ja, kommen wir zum ersten Punkt. Warum meinen Entwicklungsteams keine Anforderungen für das A-Muster erheben zu müssen? Ich habe dann mit meinen Kollegen darüber gesprochen, warum bist du denn der Meinung, dass es jetzt noch keinen Sinn ergibt, diese Anforderungen zu erheben und damit einen gesicherten Stand zu haben, was denn entwickelt werden soll. Und da kam dann so als Aussage, ja, das A-Muster ist ja nur ein Erprobungsstand. Ja, kann man so sehen, ist vielleicht auch so ein Stück weit, aber das, was ich dort reinbaue, hat ja oder wird ja auf der anderen Seite, gerade beim Automobil, in der Automobilbranche, dann doch schon mal genommen, um irgendwas auszuprobieren. Ja, also man steckt eigentlich dann dort die ersten Features rein, die einem besonders wichtig sind. Und das will man natürlich ausprobieren. Zum Beispiel ist in der Automobilbranche natürlich die Größe eine entscheidende Rolle. Das heißt also, ich möchte sehen, ob es irgendwo untergebaut werden kann. Denn diese also so habe ich es kennengelernt, da wurden die mechanischen Muster, also da waren, ne, wie gesagt, die Größe ein entscheidender Punkt. Das wurde dann teilweise aus dem Vollen gefräst. Vielleicht ein Stück Holz, was dann entsprechend geformt worden ist, um es dann in unserem Fall unter dem Beifahrersitz zu platzieren und zu gucken, ob das, wenn man diese Größe dann definiert hat und wenn das eingehalten wird, ob das Teil dann dort auch hinpasst und ob die Steckverbinder dann auch alle noch gesteckt werden könnten und so weiter. Das heißt also, da ist es aus dem Vollen gefräst worden, mal aus Holz, mal aus dem Plastikblock oder teilweise auch aus dem Alublock, einfach um zu sehen, ob es dahin passt. Das war manchmal, nicht immer, aber manchmal war das schon das A-Muster, um dann zu sehen, wie es da reinpasst. Ja, heutzutage ist es wahrscheinlich dann eher so, dass man da einen 3D-Druck machen würde, um zu gucken, passt es da überhaupt hin. In der Software, da könnte es dann so sein, also wenn man ein reines Software-System hat und da soll man einen Prototyp entwickeln, dann ist es vielleicht so, dass man dort einen sogenannten Klick-Dummy hat. Weil das ist, was der Auftraggeber, was der Kunde vielleicht sehen kann oder sehen will, eine visuelle Darstellung von der Software, die dort erzeugt werden soll. Ich weiß, bei Embedded Systemen ist das vielleicht manchmal ein bisschen problematisch, weil die GUI fehlt. Aber auch dort könnte man eventuell eine Konsolenoberfläche machen, die dann das ein oder andere zeigt, wenn man Kommandos eingibt. Aber so ein Click-Dummy, wenn ich dann wirklich eine GUI habe, den könnte ich dann aufrufen und dann ein bisschen erklären, ja, wenn ich hier klicke, dann passiert das. Vielleicht passiert dann ja auch sogar das ein oder andere, ohne dass im Hintergrund jetzt großartig wirklich die Datenverarbeitung, die Berechnungen passieren, aber zumindest passiert dann dort auf der Oberfläche was. Es wird vielleicht noch ein anderes Fenster aufgerufen, ein modales Fenster, nicht modales Fenster, was auch immer, sodass sich der Auftraggeber da eine Vorstellung von machen kann. Also du merkst schon, mechanisches Muster oder eine Software, Click-Dummy, das geht so in diese Richtung ausprobieren. Und ja, da gebe ich den Kollegen dann recht, wenn sie gesagt haben, das ist ein Erprobungsstand. Das ist auch so, aber mit den ersten Features. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf, was macht man denn oder wie geht man denn daran? Na, welche Features wählt man denn dort aus? Ja, da habe ich weitergesprochen. Ich sage, ja, wieso willst du das denn jetzt hier nicht erheben? Wieso sollen die denn jetzt nicht schon im A-Muster implementiert worden? Ja, nein, wir brauchen keine Anforderungen, weil das B-Muster, was ja jetzt auch geplant ist, das muss die Anforderungen ja ebenfalls umsetzen. Und dann schreiben wir doch die Anforderungen einfach dafür. Ja, also, die wollten sich, daher kommt meine Interpretation davon, man hat keine Lust und auch ein bisschen Angst davor, diese Anforderungen zu schreiben, weil man nicht genau weiß, was man da reinschreiben soll und wie das vielleicht auch formuliert werden soll. Sieht es vielleicht dann auch als Zeitverschwendung an, weil in der Zeit könnte man ja wirklich dann schon praktisch arbeiten und irgendwas für das A-Muster tun. Also man macht sich die Arbeit für die Erstellung des A-Musters scheinbar einfacher. Ja, und wenn ich keine Anforderungen schreibe, das bedeutet halt für die Kollegen, mit denen ich da gesprochen habe, sie haben weniger Zeit investiert, um diese Anforderungen zu schreiben, hatten also ein bisschen mehr Zeit, um irgendwo in die Umsetzung zu gehen und ja, sind am Ende des Tages auch schneller mit ihren Gedanken und mit ihren Tätigkeiten in der Umsetzung gestartet und haben ja scheinbar mehr Wert geschaffen für den Auftraggeber, weil sie ja auch schneller an den Start gekommen sind. Das waren so die Gründe, warum Entwicklungsteams keine Anforderungen erheben wollen für das A-Muster. Aber die Frage, die sich dann für mich daraus ergeben hat, ist, welche Konsequenzen folgen denn daraus? Wie ich es gerade schon mal angedeutet habe, ne, das B-Muster soll ja jetzt die Anforderungen umsetzen. Ja, also werden die Anforderungen am Ende des Tages doch so oder so im Projekt erhoben. In diesem Fall werden sie einfach weitergeschoben in das B-Muster. Ich will jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn jetzt mal im B-Muster auch keine Lust und keine Zeit hat, diese Anforderungen zu erheben, dann schiebst du die plötzlich auch ins C-Muster. Ja, und dann wird es aber langsam aber sicher eng, denn es gibt dann die A-, B- und C-Muster, dann geht es aber auch langsam schon in die Serienfertigung oder in die Nullserienfertigung. Das heißt also, die ersten serienfallenden Teile sollen dann erstellt werden. Und dafür brauchen wir aber definitiv dann die Anforderungen. Das heißt also, dort druppelt sich dann die ganze Arbeitszeit, die für die Anforderungserhebung aufgewendet werden muss. Also, wie gesagt, da man schiebt einfach nur die Arbeitszeit, die Aufwendung, die man da erbringen muss, einfach nur vor sich her. Also, angenommen, wir haben mal wir gehen davon aus, dass Anforderungen im A-Muster umgesetzt werden, wird ein weiterer Teil in den B-Muster und ein weiterer Teil in den C-Muster. Dann habe ich eigentlich immer, wenn ich ein A-Muster erstellt habe und ich habe dort schon die ersten Anforderungen realisiert und prüfe das, was dort erstellt worden ist, dann bekomme ich ja schon Erkenntnisse. Und Erkenntnisse nämlich zu den Anforderungen, die ich dort im A-Muster realisiert habe, die ich dort reingeplant habe. Und auf diesen Erkenntnissen kann ich ja eigentlich aufsetzen. So, gesetzt den Fall, ich habe diese Anforderung für das A-Muster nicht erhoben, dann habe ich auch keine Ergebnisse, auf denen ich aufsetzen kann, um im B-Muster oder im C-Muster weitere Verbesserungen in dieser Richtung, in dieser Hinsicht, da in das Produkt hereinzubringen. Und demzufolge kann ich auch nicht unbedingt besser werden und eine höhere Qualität in das Produkt reinbringen. Und ich habe demzufolge auch keine Tests, die diese Anforderungen abtesten können. Also wenn ich keine Anforderungen habe, dann habe ich üblicherweise auch keine Tests, weil die Tests folgen ja aus den Anforderungen heraus. Ob man nur Test-Driven Design macht oder nach einem V-Modell entwickelt oder so, auf jeden Fall. Irgendwoher habe ich ja meine Anforderungen und habe dann auch entsprechende Testfälle geschrieben. Und wenn ich die nicht habe und ich kann diese nicht ausführen, dann habe ich keine Ergebnisse und kann mit diesen Ergebnissen nicht sagen, diese Anforderung ist richtig umgesetzt oder diese Anforderung ist falsch umgesetzt. Und dadurch, weil ich keine Ergebnisse habe, weil ich keine Erkenntnisse habe, habe ich auch keine Möglichkeit, Probleme, die mir vielleicht bei der Umsetzung passieren oder die da auftreten oder Risiken, die bei der Realisierung von ja, neuen Technologien, neuen Ideen in meinem Produkt, diese Risiken zu erkennen und dann auch entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, also diese Risiken und diese Probleme dann zu beheben. Das alles ist dann immer eher auf ein Zufallsprodukt angewiesen, nämlich darauf hin, dass ich durch Zufall den richtigen Test gemacht habe und dort dann ein Ergebnis bekommen habe. Und ja, ich behaupte jetzt mal, wenn du die Anforderungen nicht dokumentierst, dann werden auch in wenigstens 50% der Fälle auch keine Tests entsprechend dokumentiert. Dann wird irgendwie getestet, eher so das explorative Testen. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich habe dann keine Systematik in diesen ganzen Abläufen und kann halt auch keine entsprechende Nachweise aufbauen, worauf ich dann sagen kann, okay, diese Anforderung ist umgesetzt mit folgendem Ergebnis, ja, ist gut teilweise oder wie auch immer durchgelaufen. Also da kann ich keine Bewertung schaffen. Das sind also die Konsequenzen, die aus meiner Sicht passieren. Vielleicht kennst du ja noch weitere, dann schreib mir gerne an feedback@zukunftsarchitekten-podcast.de und ich kann das vielleicht aufnehmen und eine weitere Episode daraus machen oder wir machen vielleicht direkt dort ein Interview raus. Dann kommen wir also zur Frage, was sollte in einem Projekt getan werden, um zuverlässig Features in das Produkt einbauen zu können, also kontinuierlich dran zu bleiben, um Features zu realisieren, um dem Kunden zu zeigen, hier, das haben wir geplant, das ist umgesetzt worden, hier ist das Ergebnis, so und so sieht das aus. Also wie sollte man dort vorgehen? Ich hatte es ja schon zum Anfang gesagt, die Anforderungen müssen eigentlich, gerade in der Automobilbranche, da fordern die Auftraggeber, die großen OEMs fordern das ja, dass Anforderungen entsprechend auch dokumentiert werden. Die müssen so oder so dokumentiert werden. Und ob ich das jetzt schon vor dem A-Muster mache und das kontinuierlich weiterführe oder ob ich das erst am C-Muster mache, die Zeit muss so oder so investiert werden. Also bin ich der Meinung, investiere ich sie doch am Anfang und dokumentiere dort meine Anforderungen entsprechend. Versuche sie zu erheben, natürlich, das gehört noch dazu. Also erst muss ich sie erheben, herausfinden aus den Dokumenten, Zeichnungen, was auch immer, und dann muss ich sie dokumentieren. Was mache ich danach? Mit diesen dokumentierten Anforderungen gehe ich in eine Abstimmung. Ich lasse nochmal überprüfen von meinem Auftraggeber oder von meinen Kollegen in der Entwicklung, im Test, sind das die Anforderungen, die wir umzusetzen haben, und verstehen die auch alle? Also versteht mein Entwicklungsteam diese Anforderungen? Versteht der Tester die Anforderungen? Sagt der Tester, okay, das kann ich auch testen. Ja? Manchmal sind die Anforderungen auch so geschrieben, dass der Tester gar nicht genau weiß, was er da testen soll. Und dann wird er da entsprechende Rückmeldung geben, sodass diese Anforderung schon überarbeitet werden kann. Was ich damit erreiche, ist zum einen das Commitment von dem Kunden oder vom Auftraggeber, der mir sagt, ja, das ist das, was ich mir wünsche. So soll es sein. Das Entwicklungsteam, was mir eine Rückmeldung gibt, ich habe verstanden, was du da geschrieben hast. Das kann ich für meine Domäne, Mechanik, Elektronik, Software, Optik, Chemie, was auch immer da entwickelt werden muss, für meine Domäne kann ich diese da entsprechende Anforderungen herausziehen. Ich weiß, was in meiner Domäne dann entwickelt werden soll und kann dir auch am Ende des Tages vielleicht eine Abschätzung geben dazu. Also ich habe verstanden, was da passieren soll. Und die Abstimmung soll auch ergeben, vom Tester her, ja, ich kann das testen. Das heißt also, wenn es mal entwickelt worden ist, wenn da irgendwas realisiert worden ist, dann kann ich das in den Test geben und der Tester kann da sogar seine Testfälle drauf loslassen und das entsprechend prüfen. Das ist für mich Anforderungserhebung, Anforderungsdokumentation und Abstimmung. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil ich das oft genug gesehen habe, dass das in diesem Zusammenhang, mit diesen Schritten nicht passiert. Aber wenn ich das gemacht habe, habe ich eine wunderbare Basis, um dann in die Featureplanung zu gehen. Also was meine ich mit der Featureplanung? Das A-Muster, B-Muster, C-Muster. Das sind sogenannte Releases. Da ist noch nicht die hundertprozentige Anforderungserfüllung in dem jeweiligen Release vorhanden. Aber ich habe Stück für Stück meine Anforderungen priorisiert, geplant und dann dort in diese Releases reingebracht. Das ist das große Ziel dabei. Und ja, diese Feature-Planung, die würde ich jetzt so aufsetzen, dass ich zu Anfang hergehe und Anforderungen zu Gruppen von Anforderungen zusammenfasse. Das würde ich jetzt mal als Feature bezeichnen. Ein Beispiel wäre für einen E-Mail-Client, ein Feature, ich muss eine E-Mail schreiben können und ich muss die E-Mail versenden können. Das wären zwei ganz simple Anforderungen, die gehören aber dazu, zum Feature E-Mail versenden dazu. Ja? Also E-Mail schreiben und Verbindung zum Postausgangsserver herstellen. Das wären so zwei Anforderungen. Und gemeinsam ist das Feature an E-Mail versenden. So kann ich das jetzt sehen, dass ich also einfach sinnvolle Anforderungen gruppiere zu einem sogenannten Feature, die in sich geschlossen, also das in sich geschlossen ist. Und wenn ich dieses Feature realisiere, habe ich wirklich einen Mehrwert geschaffen. Das ist für mich ein Feature. Und dann gehe ich her und wenn ich das gemacht habe für fast alle meine Anforderungen, ich werde zu Anfang nicht alle Anforderungen haben, aber zu einem großen Teil, dann gehe ich her und priorisiere diese Features. Ja, es gibt Features, die sind besonders wichtig. Ja, hier das Beispiel aus der Automobilbranche. Die sind darauf bedacht, dass alle Steuergeräte irgendwie in das Auto reinpassen und dass man da nicht plötzlich eine 40x60x25 cm große Box geliefert bekommt und gesagt, ja, das hier ist unser Steuergerät. Da sind die nicht ganz so happy drüber. Also die sagen, das Gerät, das dieses Embedded-System muss so und so groß sein, kriegt ihr das hin? Und dann bauen wir, dann planen wir dieses Feature, dieses Größenfeature halt in das A-Muster rein. Und wenn das dort drinnen steht, dann stehen da eine Anforderung für die Länge, eine Anforderung für die Breite, eine für die Höhe, eventuell sogar noch was fürs Gewicht, wenn das notwendig ist. Und dann gibt es dort schon mal für das A-Muster entsprechende Anforderungen, die von der Mechanikentwicklung umgesetzt werden können und sogar getestet werden können. Genau, also das priorisiere ich dann in das erste Muster, beziehungsweise nach ganz oben, weil mir das besonders wichtig ist, weil wenn wir das nicht hinkriegen, dann kriegen wir das Steuergerät nicht ins Auto und dann teile ich das in das Muster auf. Ja, dann gehe ich her und mache, wenn ich diese ganzen Features priorisiert habe, dann habe ich eine Liste, die von oben nach unten absteigend wichtig priorisiert ist. Also oben steht das Wichtigste, unten steht das Unwichtigste. Und dann kann man hergehen und dort gewisse Linien ziehen und sagen, okay, das sind Anforderungen, die ich in, oder das sind Features, die ich in das A-Muster stecken muss und stecken will. Dann kommen Features, die ich für das B-Muster priorisiere oder eingeteilt habe und dann für das C-Muster. Vielleicht noch ein D-Muster oder ein C1, C2-Muster, je nachdem, was der, wie das mit dem Auftraggeber verhandelt worden ist, wie der sich das wünscht. Ja gut, und dann habe ich dort meine Planungen aufgestellt und kann diese Planung dann auch entsprechend veröffentlichen. Das heißt, ja, ich kann hergehen und dieses dann in mit meinem Projektleiter teilen, ihm mitgeben, hör zu, das sind die Features, die wir im A-Muster realisieren, das ist die Liste der Features im B-Muster und so weiter. Und dann kann er das gegen seine Risiko, in sein Risikomanagement mit aufnehmen, schauen, ob damit schon irgendwelche Maßnahmen bespielt werden oder halt entsprechende Risiken minimiert werden, weil wir das halt frühzeitig in dem Projekt schon mit einbauen und versuchen umzusetzen. Also es hat viele, viele Vorteile dann schon, dass ich dort diesen Musterstand oder diese Musterplanung, Featureplanung aufgestellt habe. Gut, und dann hat man diese wunderbare Liste vorliegen der Features und der jeweiligen Anforderungen, die da drunter hängen, und kann in die Erstellung dieses Musters, dieses Prototypen hineingehen. Und da ist es jetzt so, dass man das nicht einfach auf den blauen Dunst hinaus entwickelst, sondern du hast gewisse Vorgaben, du hast richtig gute Vorgaben, was denn entwickelt werden soll. Du kannst sogar schon über den Horizont des A-Musters hinausgucken und sehen, was soll denn im B-Muster und im C-Muster realisiert werden, sofern die Planungen dann schon soweit fortgeschritten sind. Und mit diesem Wissen ist es dann auch möglich, eine entsprechende Architektur aufzustellen, in die Umsetzung zu gehen, also in die Implementierung, in die Zeichnung, in die Konstruktion von deinem System zu gehen und dieses erste Muster zu bauen. Warum habe ich das gesagt, dass man auch mal über den Horizont hinausguckt? Weil Architekturentscheidungen sind langfristig und wenn dort Anforderungen an die Architektur enthalten sind, dann sollte man sich diese auch schon mal angucken, auch wenn die vielleicht nicht im A-Muster realisiert werden, aber dann im B-Muster, weil ich dieses eventuell schon bei der Architekturerstellung für das A-Muster berücksichtigen muss. Wäre aber vielleicht nochmal ein weiterer Diskussionspunkt, wo man drüber im Detail sprechen kann. Ja, wie gesagt, dann Muster bauen, A-Muster bauen und das irgendwann zu dem gewünschten Zeitpunkt dann auch herausgeben oder freigeben will ich noch nicht sagen, aber zumindest so herstellen, dass es dann in den Test gehen kann, also in den Systemtest gehen kann. Und ja, der Tester wird dann in der Zwischenzeit, während die Realisierung durchgeführt worden ist, die Testfälle erstellt haben und kann dann die Testfälle auf dieses A-Muster, auf diesen Prototypen anwenden und wird dann eventuell irgendwelche Fehlermeldungen erzeugen. Er wird vielleicht irgendwelche Verbesserungswünsche finden, wo er sagt, na, das funktioniert noch nicht so richtig. Vielleicht zeigt man das ja auch schon dem Kunden. Ja, beim A-Muster ist es ja so, beim internen Prototyp manchmal nicht. Aber auch das wäre ein anderer Punkt in Richtung Iterationen und agile Entwicklung. Müssen wir jetzt nicht hier drüber sprechen. Aber diese Ergebnisse würden dann in eine wie auch immer geartete Datenbank überführt und mit in das nächste Release, in die nächste Release-Planung, in die nächste Feature-Planung mit einfließen. Denn wenn dort ein Fehler aufgetaucht ist, muss der natürlich auch irgendwie behoben werden. Und jetzt merkt ihr vielleicht, was passiert, wenn du diese Fehlermeldungen nicht systematisch einsammelst. Denn dieser Fehler, der dort aufgetreten ist, also falls dort ein Fehler aufgetreten ist, der wird jetzt hier dokumentiert und kann mit entsprechenden Maßnahmen für das nächste Release, in diesem Fall das B-Muster, dann eingeplant werden und behoben werden. Wenn das nicht so systematisch gemacht worden wäre, dann ist diese Anforderung vielleicht erst im B- oder im C-Muster drin. Und wenn ich das dann dort habe und ich sag mal, im C-Muster taucht das erst auf und ich habe das ganz zum Schluss, dann muss ich natürlich nochmal ein C2 oder C3-Muster machen, um diese Fehler dort zu beheben. Und das führt in den meisten Fällen dazu, dass man diesen unangenehmen Gang zum Kunden machen muss und sagen muss, lieber Kunde, wir haben da noch einen Fehler in unserem System. Du musst noch 2 Wochen warten, bis du die nächste oder wie auch immer. Ja, also du musst auf jeden Fall noch eine Zeit X warten, bis du das Release bekommst, was wir dir versprochen haben. Und ob das immer so auf positiven Anklang trifft, das mag ich zu bezweifeln. In diesem Sinne würde ich halt empfehlen, die Anforderungen eher so zu dokumentieren und so einzuplanen, wie ich das jetzt gerade hier versucht habe vorzustellen. Denn so findet frühzeitig die Integration in das System statt, also die Umsetzung und die Integration in das System statt und auch die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden können, sind frühzeitig vorhanden und man kann frühzeitig darauf reagieren, ohne dass man diesen wirklich unangenehmen Schritt und die unangenehmen Gespräche mit dem Auftraggeber führen muss. Du kriegst deine Features erst später. Ja, so komme ich zu dem versprochenen Fazit. Was habe ich hier heute besprochen? Was haben wir hier an Erkenntnissen quasi in dieser Podcast-Episode gefunden? Anforderungserhebung zu ignorieren und gleich in die Umsetzung zu starten, ist aus meiner Sicht Zeitverschwendung. Denn ich muss diese Anforderungen erheben und dokumentieren Und warum mache ich es dann nicht gleich zu Anfang und plane diese Features, diese Anforderungen dann auch gleich ein? Umsetzung braucht prinzipiell Vorgaben, da sonst Fehlentwicklung stattfindet. Ohne die Vorgaben zur Umsetzung aus den Anforderungen weiß die Technologie- und Domänenentwicklung nicht unbedingt, was gemacht werden soll, sondern entwickelt so auf eigene Ideen hin. Und dann passiert es oft so, dass Dinge entwickelt werden, die zwar im ersten Moment toll aussehen, die aber der Kunde gar nicht sich gewünscht hat, sondern der irgendwas anderes haben wollte, und dann müssen diese Features wieder ausgebaut werden, andere Features eingebaut werden. Das heißt also, ich habe dort Fehlerentwicklung, und das wird durch diese Vorgaben entsprechend verhindert. Die Planung der Releases mit Features dient nicht nur einfach dieser Planung, zu sagen, das und das ist im A-, B- und C-Muster drin, sondern auch zur Kommunikation mit den Stakeholdern. Stakeholder in diesem Fall nicht nur der Kunde und Auftraggeber, der natürlich wissen möchte, wie planen wir denn unseren A-, B- und C-Muster, sondern auch in Richtung, ne, Stakeholder sind ja die Beteiligten, also auch die in Richtung der Entwicklung und zum Test, damit die wissen, was kommt auf sie zu, in welcher Reihenfolge sollen hier Features realisiert werden. Ja, und wenn ich dann in die Umsetzung gehe, dann habe ich auch dort wieder, auch der Projektleiter ist ein Stakeholder, auch der bekommt halt diese Planung mit und der kann dann seine Planung entsprechend gut aufbauen und kann sehen anhand von den realisierten Features, wie das Produkt Stück für Stück aufgebaut wird und immer weitere mit neue Features mit sich bringt und über den Verlauf der Entwicklungszeit ja mit immer mehr Wert bestückt wird, also mit wie es immer wertvoller wird, dadurch, dass neue Nutzungsmöglichkeiten, neue Features eingebaut werden. Und der letzte Punkt, die Risiken werden dadurch minimiert, weil ich frühzeitig erkannt habe oder erkennen kann, was gut umgesetzt worden ist und was vielleicht fehlerhaft umgesetzt worden ist. Wo haben wir als Entwicklung gut gearbeitet? Wo haben wir vielleicht noch Defizite? Was sind neue Technologien, die wir noch nicht im Griff haben? Also da kann ich dann frühzeitig das erkennen und entsprechend gegensteuern, sodass wir diese Problematiken dann auch abstellen können. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle sie deinen Kollegen oder Freunden weiter, damit diese auch von meinen Tipps profitieren können. Du bist dabei, Systems Engineering anzuwenden oder musst es in deiner Firma einführen. Der Fortschritt lässt aber zu wünschen übrig. Dann scrolle in den Shownotes nach unten. Dort findest du meine E-Mail-Adresse. Schreibe mir eine Mail und wir sprechen darüber, wie ich dir helfen kann. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Der Podcast mit Tipps und Impulsen rund um das Systems Engineering für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen hohen Wirkungsgrad und viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.